2.9.37 Rom. Abends allein zu Haus. Ich aß mich durch den Reisbrei der aufgesammelten Sachen und bereitete mich auf Giarno vor. Georg macht Kammerdiener und Frau Paulus kochte Spiegeleier, Bratkartoffeln, Schinken. Das heißt, keins der drei Dinge wird gekocht. Man sagt wohl bereitete. Wie groß ihre Fürsorge ist, kannst du daraus sehen, dass ich im Bett Wolldecke, Seidendecke und grüne Decke übereinander fand und fast vom Schlage gerührt wurde. Ulrich von Hassel, Römische Tagebücher und Briefe 1932 bis 1938. Und sie war in Südtirol zu Hause, in einem Dorf, das dicht am Fuß eines hohen Berges lag und von der Landschaft und der Armut fast erdrückt wurde. Chandor Marai, die Gräfin von Parma. Das Schiff erhob sich langsam im frühen Morgenlicht. Sein riesiger Schattenwurf auf der glatten und grenzenlosen Wasseroberfläche schrumpfte zusehends unter dem emporsteigenden Körper. Das fast lautlose Gefährt ließ den See wie einen leeren Spiegel am Grund zurück. Es nahm Kurs in südliche Richtung, den Weg über die schneebedeckten Berge, entlang jenen alten Trampelpfaden, die Kinder von Bergbauern, Kleinhäuslern und Tagelöhnern Jahr für Jahr genommen hatten, um im reichen Norden ihre Arbeitskraft den Dörfern Schwabens zu verkaufen. Dorf in den Lüften. Weiß, weiß, die ganze Welt war weiß. Das Kind glaubte zu schweben. Es bewegte sich tastend vorwärts in der feuchtkühlen und milchigen Luft. Es durchschwamm diese dickflüssige und zähe weiße Luftsuppe. Das junge Herz pochte heftig. Das Kind roch die fernen oder nahen Holzfeuer dörflicher Herdstellen, unsichtbarer menschlicher Behausungen, einen auf allem lastenden Geruch, der nicht aufsteigen konnte und einen zu ersticken drohte. Die Häuser, Stein und Holz, waren wie in Luft aufgelöst, restlos ausgelöscht. Das umherirrende Kind suchte jetzt in seinem dunklen Inneren fieberhaft nach bekannten Bildern dieses bedrohlichen, vollkommen im Nirgendwo verloren gegangenen Ortes, das ihm vertraute und liebgewordene Dorf in den Bergen, seine ihm uralt erscheinenden Häuser und Hütten, zum Schutz seiner Bewohner vor langer Zeit aus rohen Holzschwarten und grobem Felsgestein zusammengefügt, mit faustgroßen Flusssteinen gepflasterte Gassen, festgetretene erdige Pfade, Spuren von Tier und Mensch. In Wirklichkeit wusste das Kind, nicht genau, aber ungefähr, wo es sich gerade befand. Sein Gehen durch den dichten Bergnebel war ein atemberaubendes Spiel. Es war nur eine Frage der Zeit, wann es wieder festen Boden unter den Füßen verspüren und seinen Blick wie einen Anker in eine ihm vertraute Ansicht versenken würde. Es war ein seltenes und wunderliches Ferienerlebnis, wie ein Geblendeter in den Wolken umherzuwandeln. Dieses verschwundene Dorf, hoch oben in den Lüften, war das Dorf, in dem bereits die Großmutter des Kindes ihre eigene Kindheit verbracht hatte. Das Kind, das hier jedes Jahr den Sommer verbrachte, war gerade 9 oder 10 Jahre alt geworden. Dieses Kind war ich einmal selbst. Ein paar Tage vor meiner Odyssee durch das Nebelmeer war ich nachts in einen Teich gefallen. Unzählige Fische berührten mich mit ihren weichen Mäulern in der Finsternis des Wassers, und ich glaubte, zu Tode erschrocken, die Finger der Toten zum ersten Mal in meinem Leben gespürt zu haben. Es war kein Traum. Himmelfahrt. Über dem Nebelmeer, mit den Bojen ferner Menschenlichter und der Stimmenbrandung der Toten. Jenes plötzliche Verlangen, einzutauchen ins Wolkenmaul, in einen tiefen weißen Schlund, aufgefangen von den Fingern der Baumkronen, wie irgendein Fetzen Müll nach dem Sinken der Flut. Flug einer Seele. Vor einem Jahrhundert in Südtirol, als uneheliches Kind geboren, wuchs meine Großmutter in einer kinderreichen Familie auf. Mathildes leiblicher Vater, ein italienischer Polier aus dem Val di Fiemme, einem benachbarten Tal, soll französischer Abstammung gewesen sein. Ihre Mutter, eine geborene Franzelin, stammte ebenfalls aus einem nahegelegenen, winzigen Bergdorf. Es wäre möglich, dass ein anderer berühmter Sprössling dieser nur wenige Seelen zählenden Gemeinde einer ihrer Ahnen war. Johann Baptist Georg Franzelin, 1816 bis 1886. Ein Bauernbub, der Priester wurde und in Rom bis zum Kurienkardinal aufstieg. Beim Ersten Vatikanischen Konzil hatte er maßgeblich an den Dogmen über die Erkennbarkeit Gottes und die Unfehlbarkeit des Papstes mitgewirkt. Die Lebensumstände, in denen die kleine Mathilde aufwuchs, waren einfache und bescheidene. Aber ihre Kindheit und Jugend muss trotz aller Entbehrungen eine glückliche gewesen sein. Den Nachhall ihrer Erzählungen im Ohr bin ich mir dessen sicher. Ihr kleines Dorf liegt seit bald 1000 Jahren hoch oben über jenem sich weit ausbreitenden und fruchtbaren Tal der Etsch, das Ernest Hemingway, wenn ich mich recht erinnere, als einen Garten Eden auf Erden bezeichnet hat. Dort kauert es, geschützt zwischen 2 Bergflanken, in 1100 Metern Höhe. Die es umgebenden Wälder waren reich an Rotwild. Im 18. Jahrhundert gab es hier noch Wölfe, Bären und Luchse. die von unseren Vorfahren, den De Francescos, Vajas, Scascians, Simonazis, erlegt wurden. Doch vor allem für seine dort so trefflich gedeihenden und schmackhaften Krautköpfe war der Ort weithin bekannt. Dieses unscheinbare Bergnest, das zeitweise sogar dem Bischof von Trient als Sommersitz diente, ist in unserer Familie ein mystischer und magischer Ort gewesen. In Großmutter Mathildes Geschichten tummelten sich dort Hexen, Zwerge und allerlei andere Fabelwesen, Scheintote und Untote. Als junge Frau ließ sie diese kleine und enge Welt hinter sich und ging in Bozen im Hotel Mondschein als Köchin in die Lehre. Erdschiffe. Durch die messerscharfe Zärtlichkeit der Klinge nimmt sie die Form eines kleinen kartoffelgelben Zeppelins an. Nackt und mondbleich sinkt sie zu den anderen ins brodelnde, siedende Wassernest. Immerzu kreisend in den kalkigen Gründen eines blechernen Kochtopfhimmels. Zusammen mit der Edge, die nun Adige hieß, erreichte das Luftschiff die große Ebene. Eine schier endlos wiederkehrende Abfolge von Reisfeldern, Pappelwäldern, Kanälen, Dämmen, Alleen, Dörfern, Landgütern und einsamen Bauernhäusern. Leere Plätze, leere Stunden, leere Orte, leere Tage. Von Endlichkeit zu Unendlichkeit. In ein Geheimnis. Das kleinformatige Ölgemälde, das mein Großvater vor einem Menschenleben meiner Großmutter zu einem besonderen Anlass geschenkt haben muss, hängt heute in meinem Haus neben einem alten Schrank in einem Trapez morgendlichen Lichts. Von Licht umrahmt, lodert jetzt das sonst so dunkle Bild im frühen Streiflicht auf und offenbart eine dämmerige Abendszene. Drei Figuren, ein Mann, eine Frau, ein Kind, in einer Gasse zwischen den steilen Dachgiebeln alter Häuser, ein Dorf, eine Stadt, dahinter die Schemen zweier Pappeln oder Zypressen. Im fernen Bildgrund der düstere, tierhafte Rücken eines Berges, niedergedrückt von der Last des fast nächtlichen, wolkenschweren Himmels. Den oberen Bildrand berührt, beinahe die Leinwand verlassend, ein winziger heller Pinseltupfer, ein schwach glimmender Himmelskörper, der Abendstern, der Mond, eine weitere, aber unvergleichlich stärkere Lichtquelle von ebenso zweifelhafter Herkunft wirft schmale Lichtstreifen, verstreut Lichtflecken auf Wege und Mauern. In der umbrafarbenen Finsternis dieses Rätsels, wie dessen Auflösung die Glut abendlich leuchtenden Goldockers. Nacht. Vollmondlicht ergießt sich über die dunkle Schuppenhaut der Ziegeldächer. Hausfirste glitzern wie das von einem letzten Schwimmer verlassene Meer. An der Tibermündung, auf der Höhe von Ostia, drang der vom Meer kommende bleifarbene Rumpf ins Landesinnere. Dem Fluss folgend erreichte das Luftschiff nach kurzer Zeit die ewige Stadt. Sein majestätisch schwebender, über der Kuppel von St. Peter, Forum, Kolosseum oder einem der vielen anderen berühmten Bauwerke auftauchender Leib, bot jedes Mal einen neuen Anblick. Das Bild eines überraschenden Zusammentreffens von gestern und morgen, das jedoch auf unerklärliche Weise sonderbar vertraut erschien. Tage im Roten Album. Mathildes Weg sollte sie noch weiter von zu Hause wegführen, ins ferne Rom. Sie fand Anstellung im Haushalt einer russischen Fürstin. Hier lernte sie auch ihren zukünftigen Mann, meinen Großvater, kennen. David, ein junger Bursche aus einer Bauernfamilie des zwischen Schwaben und Bayern gelegenen Lechrains, durch den schon eine alte Römerstraße, die Via Claudia, verlaufen war. Er hatte eine Dienerschule am Chiemsee absolviert und arbeitete mittlerweile als Beamter an der deutschen Botschaft. Das junge Paar heiratete bald, 1933, im Jahr von Hitlers Machtergreifung, kam ihr Sohn Peter, mein Vater, zur Welt. Der Säugling wurde im Petersdom getauft. Die junge Familie lebte auf dem parkartigen Botschaftsgelände in einem idyllischen Häuschen, das auf alten Aufnahmen aussieht wie ein Bungalow im tiefsten Urwald. Diese römischen Jahre existieren noch heute. Sie haben in einem Fotoalbum mit rotem Einband, Krokodillederimitation, all die Zeit überlebt. Darin finden sich auch jene kuriosen, die Prunkkutsche des letzten Königs von Italien zeigenden Bilder. Die mehrspännige Karosse hat soeben auf der Auffahrt des nicht minder prachtvollen Botschaftsgebäudes angehalten. Einmal erzählte mir Großmutter von Adolf Hitler, der ihr bei einem Staatsempfang in den Hallen der Botschaft begegnet sei, ihr sogar die Hand geschüttelt und dabei, wie auch allen anderen Begrüßten, tief in die Augen geblickt habe. Schnappschüsse, das Baby auf dem Tierfell, der Mann mit Zylinder, die Torwache vor der Botschaft, das Gartenhaus, das Kamel im Zoo, beim Picknick, die Königskutsche, die Hand und das Auge des Führers, die sich in den Katakomben verirrende Urgroßmutter, die Ratte im Kinderwagen, der Pistolenschuss, der Kopfstand, die Alpen, der Junge mit dem Engelshaar, die Lagerbaracken. Die viel zu kurze Rundreise mit einem Luftschiff über Rom. Fragmente. Eselreiten für ein paar Centesimi im Lunapark an den Wochenenden. Das Baden am Lido von Ostia. Die Kinobesuche mit der Mutter an den Nachmittagen. Das Hinaustreten ins grelle Abendlicht nach den Stunden der Dunkelheit. Endlose Kinderspiele im Garten der Botschaft. Der Vater, der zum Abendessen die Reste von der Botschaftsküche mitbrachte. Ein Termin bei einem Fotografen der römischen Prominenz. Das Porträt im sandfarbenen, später auf der Aufnahme hellgrau erscheinenden Anzug, in dem sich der Knabe sichtlich unwohl fühlte. Die Besuche bei dem Tischler, der die Schlafzimmereinrichtung der Eltern anfertigte, in der Nähe der Pyramide des Caius Cestius. In den Augen des Kindes waren, wie in der Wüste Ägyptens, gleich mehrere Pyramiden daraus geworden. Die vielen wilden Katzen, die dort umherstreunten und die sie mit altem, mitgebrachtem Brot fütterten. Das staunende Kind, atemlos, bewegungslos. Der Vater, der den Sohn immer wieder antreiben musste. Der Schreiner, ein Südtiroler, führte nebenbei noch eine bescheidene Weinschenke. Ich stelle sie mir ungefähr so vor, wie die auf dem 1824 von Cartel gemalten Bild Kronprinz Ludwig in der spanischen Weinschenke zu Rom. Der Junge bekam seine Limonade, eine kleine Flasche, 0,2 Liter, die sich mit einem lauten Plopp öffnete. Jedes Mal, wenn der Vater sich ein zweites Glas Roten genehmigte, gab es noch ein weiteres Fläschchen für den Sohn. Da waren aber auch die unvergesslichen Ferien in Deutschland. Die ersehnten Sommerferien auf dem Bauernhof der Großeltern. Die Berge, Seen und Königsschlösser. Die Fremdarbeiter und wäschewaschenden KZ-Häftlinge, die der Elfjährige durchs Zugfenster sehen konnte. Cenacolo. Auf dem Bild eines unbekannten Malers in einer römischen Kirche das letzte Abendmahl. Die festliche Tafel ist zu einem lebhaften Marktplatz geworden. Auf dem Weiß des Leinentischtuchs Teller, Schüsseln, Gläser, Messer, Löffel und Gabeln. Bröckchen zerbröselnden Brotes im untergehenden Sonnenlicht, durch ein für den Betrachter nicht sichtbares Fenster in die Dunkelheit des Raumes fließend. Diese Gegenstände ziehen schmale Schlagschatten wie endlose Roben hinter sich her. schwarze, begierig von West nach Ost leckende Zungen. Die Dinge auf dem Tisch werden wie all die Dinge auf irgendeiner Piazza unter freiem Himmel, die Marktstände und Verkaufsbuden, die Waren, Strohballen, Karren, Kisten, Fässer und Säcke, die Tiere und Menschen von einem allerletzten Strahlen erfasst. Auch die groben, von anschwellenden Adern durchzogenen und von der Sonne braungebrannten Männerhände, die aus den vielen weiten Ärmeln der bunt leuchtenden Gewänder hervortreten, wie zwielichtige Gestalten aus finsteren und schäbigen Hauseingängen, greifen von den Rändern dieses Festplatzes, hungrig nach all dem Leben und Treiben, nach all den Brosamen und Krumen, die jetzt rasch, als wären es bald überreife, goldene Früchte, von diesem Feld des Lichts geerntet werden müssen. Das Luftschiff verließ Rom in Richtung der Sabiner Berge. Die uralten Adern der Straßen, Viehwege und Aquädukte Latiums, die Wundmale antiker Ruinen weit unter sich zurücklassend. Pastorale, eine Herde Schafe, wie Schneeflocken verstreut, über die strohtrockenen, mit honiggelbem Licht übergossenen Hügel. Über allem thront die Wolkenburg, orange, violett und rot auflodernd in der müden Asche dieses Abendhimmels. Im Himmelsraum über der Piazza di San Marco hielt das Schiff für einen kurzen Augenblick inne, einem segenspendenden Cherub gleich. Dann setzte dieser gewaltige Engel der Technik seinen Weg über die im Dunst liegende Lagune fort, vorbei an Schloss Miramare zum Golf von Triest. Silenzio. Menschen in der Mitte eines Platzes. Lichtstille. Ah. Adria, 1939. In diesem Schicksalsjahr Europas verließ die Familie Rom und erlebte die nun folgenden Kriegsjahre in Triest. David war an das dortige deutsche Generalkonsulat versetzt worden. Der kleine Peter besuchte jetzt hier die deutschsprachige Schule. Die heißen Sommertage verbrachte das Kind beim Baden im Meer, wenn nicht gerade Haifischalarm in der Bucht von Triest herrschte. Konsulat und Wohnung befanden sich in der Via della Ceppa. Eines Tages waren plötzlich in dem großen Mietshaus ihre Nachbarn, eine jüdische Familie, verschwunden. Bis zuletzt hatte es in dieser bedeutenden Hafen- und Handelsstadt eine große jüdische Gemeinde gegeben. Selbst die deutschen Besatzer profitierten in erheblichem Maße von den vielen Handwerkern, Händlern und Geschäftsleuten. Doch die Zeichen der Zeit wurden immer deutlicher. In jenen Tagen, inmitten von Gewalt und Chaos, gelang es Tito wiederholt, den Deutschen auf der Nase herumzutanzen. Mehrmals durchquerte er unerkannt die Grenzstadt. Partisanen, die den Besatzern ins Netz gingen, wurden kurzerhand füsiliert oder an den Fensterkreuzen altehrwürdiger Palazzi aufgeknüpft. Und so entstand hier, in der Operationszone Adriatisches Küstenland, auch das erste und einzige Konzentrationslager auf italienischem Boden, in einer ehemaligen Reismühle Triests, die Risiera di San Saba. Im Herbst 1944 wurden schließlich die letzten deutschen Zivilisten aus der Stadt evakuiert, in einem Sonderzug, an dessen Anfang und Ende sich jeweils eine Flak befand, wurden auch meine Großeltern zusammen mit meinem Vater heim ins Reich verbracht. Möbel und Hausrat waren ihnen bereits vorausgegangen. Ohne Wiederkehr. Schon bald nach der Rückkehr der Familie geriet mein Großvater David auf einer Dienstfahrt in Thüringen mit dem Auto in einen Fliegerangriff. Der Wagen wurde von MG-Salven getroffen, doch wie durch ein Wunder war keiner der Insassen verletzt worden. Erst bei der Weiterfahrt mit dem stark beschädigten Fahrzeug zog sich mein Großvater eine schwere Lungenentzündung zu. Kurze Zeit später starb er. Nur wenige Tage und Nächte vor dem endgültigen Ende des Krieges. Arioso, Luft, Windhauch, mit dem Wind herangetragene Töne, mit dem Wind herangetragener Duft. Hand, hat sie jemals die Welt berührt? Und wird irgendjemand diese Hand ergreifen, wenn am Ende aus ihr die fünffingerige Blume aus Knochenlicht hervorbricht? Auf sie wird Erde niederregnen, und die Welt wird, blind und gleichgültig, nach den fünf Blättern einer merkwürdigen Blüte tasten. Dinge mit Stimmen. Zu den wenigen Gegenständen, die ich von meiner Großmutter besitze, gehören eine Vase und ein Fieberthermometer. Die zierliche Messingvase hat einen geschwungenen Henkel und ist bedeckt von einem eingravierten Muster aus Blattwerk. Ihre schlanke Gestalt ist zweifellos von weiblicher Natur, obwohl die ins harte Metall gefräste Zeichnung von einem Büchsenmacher oder Waffenschmied stammen könnte. Der Blick ins Innere des Gefäßes, die todbringende Leere eines Gewehrlaufs. Nie habe ich es gewagt, eine frische Blume in das Gefäß zu stellen. Manchmal war es eine getrocknete Rose, doch meistens blieb die Vase leer. Das Thermometer steckt, den Blicken verborgen, in einer abgegriffenen, tabakbraunen Papphülse. Dieses längliche Etui sieht einer etwas flach gedrückten Zigarre zum Verwechseln ähnlich. Beim Öffnen des Deckels, also beim Herausziehen des kürzeren Teils der Kapsel aus dem längeren, kommt einer frischen Wunde gleich ein breiter, leuchtend roter Rand zum Vorschein. Wenn ich dann auf der silbrigen Skala die ebenso rote Markierung erblicke, sie befindet sich exakt zwischen 38 und 39 Grad Celsius, muss ich unweigerlich an Großvaters doppelseitige Lungenentzündung denken. Auf der Rückseite des mit einem Tropfen Quecksilber gefüllten und sehr zerbrechlichen Glaskörpers ist Folgendes zu lesen: B 240 Maxima 1/10 C. Jena Normalglas Hauptveterinärpark. Auf seinem Rückweg überquerte das Schiff die grauen Vorstädte Mailands. Dann kreiste es eine Zeit lang am regenverschleierten Firmament hoch über dem Dom, der wie mit unzähligen, dunklen und steinernen Flammen nach ihm zu züngeln schien. Die Sonne brach unvermutet zwischen den Wolken hervor, sandte ihr Strahlenbündel, stigmatisierte die Welt. In diesem alles überwältigenden Gegenlicht wendete sich, wie in einem leibhaftigen Schattenspiel, die Silhouette des Zeppelins nach Norden ab, zu den nahen Bergen. Blendung am Himmel, das Nebeneinander zweier Wolken, ein paar mandelförmiger Augen, weiß, ohne Pupillen, blind. Mädchen mit Perlenohrring. Eine frühe Porträtaufnahme von Mathilde. Sie ist Anfang bis Mitte 20 und muss gerade nach Rom gekommen sein. Vor einigen Jahren habe ich das Bild mit einem passenden, dünnen Goldrahmen versehen, der an den Ecken Jugendstil oder Art Deco-artige Ornamente trägt. Auf dem Schwarz-Weiß-Abzug breiten sich mit der Zeit immer größer werdende hautfarbene Partien aus, so als würde allmählich ihre Haut an Farbe zurückgewinnen, ihr wieder Leben eingehaucht werden. Dieses Bildnis verschmilzte in meinen Augen unweigerlich mit einem anderen. Vermeers, das Mädchen mit dem Perlenohrgehänge, um 1665 gemalt. Sie teilen eine Reihe von Gemeinsamkeiten. Die ins Auge fallende Perle am Ohrläppchen, die leichte Drehung und sanfte Neigung des Frauenkopfes und nicht zuletzt jenes niemals endende Lächeln. Das alles ist auf dieser Fotografie vom Beginn des 20. Jahrhunderts in gleicher Weise vorhanden wie auf dem wundervollen Gemälde des Malers aus Delft. Nur spiegelverkehrt. Das in dem Fotoatelier von links kommende Licht taucht die eine Gesichtshälfte in ein vor Leben sprühendes Strahlen, die andere in eine rätselhaft stumme Verschattung. Auf dem Perlmut des Ohrschmucks wie auf dem Weiß von Zähnen und Augen liegt ein feuchter Glanz, der auf den Wellen ihres dunkel schimmernden Haars wie nächtliche Meeresgischt aussieht. Erdwärts. Auf diese Wolke frischen Laubs, jung wie deine wachsende Seele, stürzt die Lichtkrone herab. Stäbe aus Licht, malvenfarbene Späne vom Schleifstein der Ewigkeit, aus einer luftgrauen Narbe hervorbrechend, ohne Halt ins Fleisch der Welt sinkend. In der abendlichen Dämmerung erreichte das Schiff den großen See, den Ort, wo die Reise ihren Ausgang genommen hatte. Es verharrte in einer exakten Waagrechten, einem großen silberlippigen Mund gleich, über dem Wasser. Dann sank es tiefer und tiefer, um die Landung einzuleiten. Seine Spitze deutete starr zum noch fernen Ufer, wie der gigantische Zeigefinger einer sonst unsichtbaren, göttlichen Hand. Aus dem Nichts, das Zwielicht verwandelt Wolkenmassen in fleischige Leiber, nackt, hingestreckt auf einem himmelblauen Laken, mit violetten Augen, flussgrünem Haar, honiggelber Scham, langsam alternd, erlöschende Brüste, verglimmende Schenkel, ergrauendes Himmelsfleisch, Beerdigung der Winde und endlich Auferstehung von Erde und Stein. Ins Nichts. Die Nacht öffnet weit ihr flusswasserdunkles Auge. Ihr Bild in dem unmerklich fließenden Spiegel verzehrt die frische Abendröte, den dämmernden Himmel, aber auch die kopfüber in den Fluss sinkende Stadt. Zu dieser Stunde schlüpft die Schnecke zurück in ihr Gehäuse. Taubheit befällt die Seele, Einsamkeit wirkt an unseren Kehlen. Ihr Lächeln, Nasenflügel, Augenbrauen, alle Züge dieses eigentlich doch unverwechselbaren und einzigartigen Gesichts erkenne ich wieder. denn es ist auch das Gesicht meines Vaters, meiner Brüder, mein eigenes, das mir hier wieder begegnet. Mund und Augen steigen leicht schräg nach oben, wie zur Wasseroberfläche strebende Fische, wie vom Urgrund aller Zeiten in einen himmlischen Raum aufsteigende Luftschiffe. In diesem Spiegelbild einer bald 100 Jahre alten Fotografie sehe ich in dem jugendlichen Antlitz meiner Großmutter den Anflug eines betörenden Lächelns, Lichtspuren eines obskuren Zaubers. Unser Gesicht, seit wann ist es schon unterwegs? Wie lange und wie weit wird es noch durch Zeit und Raum reisen? Verloren. Andere, die uns vorausgegangen sind, wir, die ihnen folgen werden, wir, die vorausgegangen sind, andere, die uns folgen werden. Wächter der Wolken, mit dem ersten Jahr eines neuen Jahrhunderts wurde auch Anna, Mathildes erstes Urenkelkind, geboren. Doch sie sollten sich nicht mehr kennenlernen. Mathilde war im letzten Jahr ihres alten Jahrhunderts gestorben. Im Alter von 3 Jahren, hoch oben auf den Schultern ihres Vaters reitend, flogen sorgsam geformte, wundersame Worte aus ihrem kleinen Mund in mein Ohr. Papa, wenn ich ein Engel bin, kann ich auch fliegen.